Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute. Wir haben heute Teamgottesdienst und wir freuen uns schon sehr auf die inspirierten Beiträge unserer Geschwister. Ich muss sagen, Adnan und ich haben richtig Freude über das, was da von euch herausfließt aus eurem Geist. Und unser Gebet war und ist eben, dass diese Botschaften, dieses Wort von eurem Innersten, von eurem Geist in Kraft und Erweisung des Geistes vermittelt wird, dass es bei uns geistliche Substanz wird, dass es uns Kraft gibt fürs Leben und für unser Zeugnis für den Herrn. Ich möchte noch gerne eine Nachricht von Bernhard und Jackie vorlesen. Adnan hat mit ihm abgestimmt, dass wir das der Gemeinde vorlesen dürfen. Er schreibt, fortschreitende Offenbarung. Hallo ihr Lieben, herzliche Grüße vom Berg zu Berg senden euch Jackie und B. Wir sind heute auf unserer letzten Wanderung in den Bergen oberhalb von Meran unterwegs. Morgen geht es dann retour, also heute fahren die zurück. Danke für den neuen Lehrbrief. Ihr wisst es noch nicht, wir haben einen neuen Lehrbrief entwickelt. Aufgrund unserem geistlichen Austausch vom Mittwoch haben wir gesehen, okay, da ist es offensichtlich notwendig, dass wir da ein bisschen tiefer pflügern. Danke für den neuen Lehrbrief. Den Lehrbrief haben vorab bekommen diejenigen, die beim geistlichen Austausch dabei waren. Das war Clara, Sergio, Michael und der Bernhard und die Schacki. Und die haben diesen Lehrbrief schon und jetzt der Bernhard ist so eifrig für den Herrn unterwegs, dass er im Urlaub, wahrscheinlich mit der Stirnlampe unter der Bettdecke, dass die Schacki nicht mitbekommt, hat er den Lehrbrief gelesen und schreibt jetzt, danke für den neuen Lehrbrief, ich habe daraufhin die Apostelgeschichte noch einmal komplett gelesen. Ja, der Opportunismus der Jerusalemer Gemeinde und ihres Vorstehers Jakobus sind sicher nicht als Vorbild oder gar Lehre zu begreifen, sondern meines Erachtens als eindringliche Warnung vor den Folgen einer verunreinigten Irrlehre, die sich an den Bedürfnissen des Menschen und der Welt festhalten, an alter, bequemer Tradition und Machtstrukturen orientiert. Wir haben in diesem Lehrbrief auch das ganz klar nochmal herausgestellt, dass wir verstehen müssen, im Neuen Testament gibt es drei Bereiche, die wir unterscheiden müssen. In den vier Evangelien ereignet sich das Evangelium. Hier wird Gott sichtbar in seinem Sohn Jesus Christus. In der Apostelgeschichte wird uns das Evangelium berichtet und in den Briefen wird es uns erklärt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das Geheimnis der Gemeinde hat Jesus Christus persönlich dem Paulus mitgeteilt, wo er ihm erschienen ist. Paulus schreibt den Brief an die Galater, Jesus persönlich ist ihm erschienen und hat ihm dieses Geheimnis offenbart. Und Paulus war ja dreimal in Jerusalem und hat diese Offenbarung in die Jerusalemer Gemeinde gebracht. Und so haben die Leiter dieser Jerusalemer Gemeinde nach und nach auch verstanden, was das Geheimnis des Christus ist. So, jetzt bevor wir starten mit dem wunderschönen Kinderlied, wollen wir Folgendes lesen. Und zwar im Epheser Kapitel 1, Vers 15. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in den zukünftigen genannt werden wird. Lass uns kurz aufstehen, wir wollen beten für den Gottesdienst und für die Geschwister, die nachher das Wort Gottes uns bringen. Himmlischer Vater, wir sind heute versammelt, um dir zu dienen, um dir Freude zu machen, Vater im Himmel. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich anbeten, wir wollen unsere Liebe zu dir ausdrücken, die in der Kraft deines Geistes in uns wirksam ist. Und wir beten jetzt für alle diejenigen, die jetzt nachher uns eine Botschaft bringen aus deinem Wort, dass es in der Weisung des Geistes und der Kraft geschieht und dass wir alle davon gesegnet werden und dass du Freude mit uns hast, in Jesu Namen. Und wir segnen jetzt die Kinder und dieses Kinderlied. Amen. Ja, als Ersten darf ich den Gunti bitten, dass er uns das, was er auf dem Herzen hat, bringt. Und wir haben vereinbart, wir machen das vor dem Lobpreis. Das war der Vorschlag von Gunti und ich habe den eigentlich sehr gut gefunden. Und ja, lasst uns den Gunti noch begrüßen, ermutigen.
So, grüß euch. Also ich versuche nicht zu lange das Ganze auszubreiten und mich an das zu halten, was der Reinhold so, nein, Schmarrn. Also, es geht um Lobpreis und zwar in zwei Punkten. Einmal, woher Lobpreis kommt und wozu er gut ist oder wozu er da ist. Und zum Zweiten der Lobpreis im Gemeindealltag. Starten wir durch. Der erste Punkt ist ein für mich sehr, sehr wichtiger, den man nicht vergessen darf oder ausblenden darf, nämlich das schöpferisch-kreative Wesen Gottes. Wenn wir den 1. Mose 1,1 anschauen, dann steckt in diesem Satz: am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Alles Weitere des Schöpfungsberichts ist eine genauere Darlegung dieser Aussage. Steckt in dieser Aussage, in diesem unspektakulären Satz, die ganze Kreativität und Weisheit Gottes. Wenn man sich mal überlegt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das hat er mal schnell gemacht. Aber was da für eine Weisheit drin ist, für eine Kreativität, für eine Macht, wenn wir die Schöpfung anschauen. Das steckt alles in diesem unspektakulären Satz. Paulus nimmt dazu auch im Römerbrief Bezug. Und im Römer 1,20 steht, denn seine unsichtbare Wirklichkeit, das ist mal interessant, seine unsichtbare Wirklichkeit, muss man drüber nachdenken, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Also der Augen hat zu sehen, erkennt diese Schöpfung. Und wenn er mal genau hinschaut, erkennt er auch diese immense Kreativität, die in dieser Schöpfung steckt. Sei es von der afrikanischen Riesenschnecke, letztens im Fernsehen gesehen, ist ein interessantes Gebilde, bis hin zu irgendwelchen Pflanzen, die alle 10 Jahre nur einmal blühen zum Beispiel. Ja? Diese Riesen, nur angerissen. Gut, das lassen wir da dabei weg. Also die Menschen haben so gesehen keine Entschuldigung, indem er sagt, alle, die Schöpfung wahrnehmen, erkennen hier letzten Endes den Schöpfer. Und das ist wichtig, weil nur wenn wir die Erkenntnis eigentlich zulassen, sage ich mal, dass ein Schöpfer da ist, können wir auch uns bereit erklären, ihn zu ehren oder zu loben. Also Gott ist die Liebe, die Gerechtigkeit, aber auch die Kreativität in Person. Und mir kommt es auf den Punkt der Kreativität an. Wenn wir den kreativen Aspekt Gottes vergessen, blenden wir einen ganz, ganz großen Teil seines Wesens einfach aus. Und das ist gerade jetzt für die, die Lobpreis machen, aber auch für die Gemeinde, durchaus sehr, sehr wichtig, sich das mal bewusst zu machen. Wenn man die Genialität der Schöpfung mit dem, was der Mensch auch vielfältig kreativ vorbringt und hervorgebracht hat, vergleicht, also sei es Bildende oder Darstellende, sei es das Literarische oder die Kunst der Musik, sieht man darin schon, dass der Mensch in das Ebenbild Gottes geschaffen sein muss, weil diese Kreativität haben wir nicht aus uns selber irgendwo hervorgeschnitzt, sondern das ist dieser Wesenszug, der gottähnlich in uns liegt.
Amen.
So, was hat das nun mit Lobpreis zu tun? Ganz einfach. Sidestep, da sind wir schon bei David auch, den schauen wir uns dann gleich an. Lobpreis ist eine Art der Verehrung Gottes durch die Künste. Also wenn man es weiterfasst, kann ich auch in der bildenden Kunst, seien es Gemälde oder seien es bildhauerisch, Gott ehren und loben. Durch literarische Kunst, in unserem Fall, was jetzt die Gemeinde betrifft, durch Musik und Gesang. Ich meine, die Kunst für sich selbst ist ja auch was Einzigartiges, denn der Begriff schön braucht keine Definition. Wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, dann sage ich nicht, ja, der ist jetzt schön, weil er rot ist und weil das Meer jetzt da blau ist und so, sondern wir sehen das und sagen, das ist einfach schön. Und so hören wir, wenn wir Bach zum Beispiel hören, brandenburgische Konzerte nur zum Beispiel, oder auch ein schönes rockiges Stück, das ist einfach in eine in sich wohnende Schönheit, das Ganze. Kurzer Sidestep. So. Das Schöne oder das künstlerisch Wertvolle oder das Kunstvolle liegt Gott auf alle Fälle am Herzen, wenn man zum Beispiel die Anweisung Gottes zum Bau für die Stiftshütte betrachtet und für das Allerheiligste. Das wollen wir uns jetzt nicht alles anschauen. Das steht im 2. Mose 31,1 und folgende. Und dann sieht man, dass Gott sehr viel Wert darauf legt, dass hier kunstfertig und schön gearbeitet wird. So liegt also die Schönheit und die Kunstfertigkeit Gott unbestreitbar am Herzen. Also wirklich, schaut euch das mal an, lest es euch mal durch im 2. Mose 31,1 folgende, wie genau die Anweisungen sind, was Gott sagt, wie das gestaltet sein soll mit Edelsteinen und dass er auch, das sieht man dann später, auch Leute dazu befähigt und berufen hat, diese Arbeiten auszuführen. Also diese kunstvollen Dinge entsprechend zu gestalten, damit das etwas ist, was einfach schön ist. Greifen wir den Gedanken über David wieder auf. Das ist jetzt, ja, David gilt als der Verfasser der allermeisten Psalmen. Diese Psalmen, also Loblieder, wurden gesungen und kunstvoll auf der Lyra begleitet. Die Texte dieser Psalmen geben Ausdruck seiner inneren Verfassung, seiner Ängste, seiner Hoffnungen und geben zum Schluss immer Dank, dem Dank und dem Lob Gottes Raum. Zum Beispiel Psalm 3. Kann auch zu Hause nachgelesen werden. Nun fragt man sich, warum soll gerade dies, also diese Art der Anbetung mit Musik geschehen? Hierfür gibt es eine sehr einfache Erklärung, und zwar ist die folgende. Die Musik, welche in ihrer Vielfalt sowieso eine geniale Schöpfung Gottes ist, hat die Fähigkeit, am Verstand vorbei direkt das Herz, also den inneren Menschen zu erreichen und zu berühren. Und das ist in zweierlei Hinsicht durchaus sehr von Bedeutung. Denn erstens soll das Herz Gottes erfreuen und bewegen, wenn seine Geschöpfe schöne, kunstvoll gestaltete Musik spielen und singen. Und ebenso dienen die Texte dazu, ihn zu ehren und ihn zu erfreuen. Also das soll mal der erste Punkt sein. Das soll also unsere Motivation sein, wenn wir für Gott oder in der Gemeinde Musik machen und singen. Zweitens, der Mensch selbst soll sich durch die Schönheit der Musik, des Gesangs und auch der Texte mitnehmen lassen. Das heißt, er soll sich wirklich entspannen und sich auf Gott einlassen. Dazu ist die Musik das Hilfsmittel und der Träger. Auch der Gesang, aber der Gesang verbindet jetzt die Musik mit dem Text, also mit der Aussage. So, der Lobpreis im Gemeindealltag. Jetzt werden wir etwas praktischer. Der Abriss dahin, warum Musik, warum soll diese Musik schön sein, um es zusammenzufassen. Warum soll das eine Kunstfertigkeit sein und also nicht irgendwie, ja, der Kunde hat ein bisschen Gitarre spielen und der Kunde ein bisschen Singen, jetzt packen wir es, jetzt machen wir einen Lobpreis. Wenn es nicht anders geht, okay, Gott schaut auf das Herz, aber wenn es anders möglich ist, wäre es sehr, sehr von Vorteil, kunstvoll und schöne Dinge zu machen. Warum? Weil wir Gott erfreuen damit und weil wir uns selbst damit dienen können. Der Lobpreis im Gemeindealltag selbst sieht oft anders aus. So dass am Sonntag bei der Lobpreiszeit halt Lieder gesungen werden. Ja, also man macht das schon immer so, das macht man in der katholischen Kirche so, das macht man bei uns auch so. Dort klingen sie so, bei uns klingen sie anders. Nur, manche finden es schön, anderen ist es langweilig, der eine könnte noch länger, die anderen sind froh, wenn nach 5 Minuten wieder Ruhe ist. Also, da sind die Wahrnehmungen durchaus sehr, sehr unterschiedlich. Aber all diese Gedanken und Verhaltensweisen gehen durchaus weit am Ziel vorbei, denn das Ziel, was wir nachher noch sehen werden, ist ein ganz anderes. Wenn wir nicht begreifen, dass die Anbetungszeit Zeit in der Nähe Gottes ist, die Schrift sagt unmissverständlich, dass Gott im Lobpreis seines Volkes wohnt, also dort anwesend ist, auch wenn wir das jetzt nicht primär spüren oder so. Aber wir müssen einfach auch der Schrift vertrauen. Wenn die Schrift sagt, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, dann lassen wir ihn da wohnen. Wie er da momentan wohnt, ist seine Angelegenheit, Amen. Die Angelegenheit des Heiligen Geistes.
Amen.
Klar, also wenn wir das nicht verstehen, dass diese Lobpreiszeit Zeit mit und für Gott ist, dann ist klar, dass wir nur Lieder singen. Ja, also passt schon. Also wir müssen unbedingt verstehen, was wir da tun und warum wir das tun. So, warum, und das sollte man sich bewusst fragen, sagt zum Beispiel David zu sich selbst, lobe den Herrn, meine Seele. Also er fordert sich selbst auf, das steht im Psalm 103,1, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Also offensichtlich brauchte auch David, der Lobpreiser schlechthin, der Kriegsmann und der Mann nach dem Herzen Gottes, eine Aufforderung an sich selbst, Gott zu loben. Das heißt, wir müssen uns auf Gott hin ausrichten, das hat David eben dadurch gemacht, und dies bitte sehr bewusst. Tun wir das nicht, bleiben wir im Fleisch und geben dem Geist oder zu wenig, also können oder zu wenig Raum. Das ist jetzt die alte, nicht erneuerte Natur, welche dann so gesehen ans Kreuz gehört, hört sich etwas martialisch an, ist aber so. Ans Kreuz gehört heißt nichts anderes, dass man sich dann am Riemen reißt, quasi gesagt, und sich auf das ausrichtet, was jetzt momentan am Start ist und nicht mit den Gedanken beim Schweinsbrunnen ist in der Wirtschaft oder bei der Arbeit oder sonst irgendwo, sondern so, Moment, jetzt ist Zeit für Gott. Als kleine Hilfe, wenn wir aufmerksam in uns hineinhören, also wirklich mal reinhören, ein bisschen zur Ruhe kommen, bemerken wir einen mehr oder weniger großen Anteil einer Stimmung, die sich freut, Gott die Ehre zu geben, um ihm nahe zu sein. So, und da müssen wir einhaken, weil das ist der Geist und dem sollen wir Raum geben. Also wenn wir diese Empfindung entdecken, wo sie sagt, ah, cool, dann gib dieser Empfindung Raum und lass die Dinge, die diese Motivation stören, wie Gedanken, andere oder so, setz die mal weg. Klar, da muss man ein bisschen aufräumen im Oberstübchen, aber das macht ja nichts. So, und dazu gibt es das Hilfsmittel schlechthin und das ist die Dankbarkeit. Es ist unerlässlich, dass wir uns zu den Lobpreiszeiten bewusst machen, was er, Gott, Jesus, für uns getan hat. Was Jesus selbst am Kreuz erreicht hat, was das auch für Qualen für ihn waren, die er ertragen hat, dass sein Plan auch für uns perfekt ist, wenn wir es darauf einlassen. Dass er für uns ist und dass wir mit dieser dankbaren Herzenshaltung zu ihm kommen. Und dann ist es kein Problem, Gott tatsächlich zu loben und zu ehren. Also aufgrund dieser Dankbarkeit für das, dass er für uns da ist und dass er auch, wenn wir manches nicht verstehen, wir uns hundertprozentig auf ihn verlassen können. Mit dieser Dankbarkeit, das ist die Basis, dass wir ihn von Herzen loben und ehren können. Unsere Gedanken sollen und müssen im Lobpreis, dann bei den Texten und vor allem immer wieder bei ihm selbst sein, gemäß dem Grundsatz, den Jesus uns gibt, dass er sagt, auf die Frage, was ist denn von den Pharisäern, was ist denn das höchste Gesetz, mehr oder weniger, sagt er, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, jetzt kommt's, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt. Also er nimmt hier drei Bereiche, Herzen, den innersten Mensch, von der Seele, und da haken wir jetzt kurz noch ein, weil die Seele ist diese Willensfunktion, da ist diese Willensfunktion drin, und da kann ich wirklich jetzt entscheiden zu sagen, okay, muss ich jetzt an den Grundriss vom Auto morgen in der Früh um 7 denken, weil ich ja da aufstehen muss, oder sage ich, nein, Moment, Willensfunktion, nein, jetzt ist Zeit für Gott und jetzt gebe ich ihm die Ehre. Und vom ganzen Gemüt, also von meiner inneren Haltung her, und diesen Punkt zu entdecken, der sich freut, den Herrn zu ehren und ihm so schön wir können zu singen. Ja, liebe Gemeinde, tatsächlich, Ausrufezeichen, hier sind wir wieder herausgefordert, unsere Komfortzone zu verlassen, was aber nicht heißen mag, dass wir uns hier besonders anstrengen müssen. Also wir müssen nichts hervorhampeln, also eine besonders heilige oder anbetende Emotion irgendwie hervorführen oder so. Nein, in keiner Weise. Sondern wir sollen uns in Dankbarkeit vor Gott entspannen und dann so schön und so gut wir können für ihn singen und so musizieren. Denn was wichtig ist, ist hier das Herz. Ja. Und auf das Herz kommt es Gott an im Lobpreis. Also kurz zusammengefasst heißt, fokussieren wir uns auf Gott durch die Dankbarkeit, die wir ihm gegenüber haben. Und wenn wir jetzt gerade nicht wissen, wofür wir ihm dankbar sein sollen, ja, dann überlegen wir mal kurz, wo wir ihn erlebt haben, wo er uns geholfen hat, auf welchem Weg er uns geschickt hat und dass er unser Bestes möchte und dass er unser Bestes im Sinn hat. Und dann machen wir es so kunstvoll und so schön als möglich. Das ist jetzt unsere Aufgabe hier als Lobpreisteam, einen Rahmen zu gestalten mit unseren Fähigkeiten, die Gemeinde mitnimmt, trägt und die Gott die Ehre gibt. Amen.
Schön, oder? Schön. Einfach super. Gunti, ganz klasse. Ich glaube, das berührt uns alle, dass wir das erkennen, dass unsere alte Natur, unser Fleisch, die möchte nicht das, was unser Geist möchte, unsere neue Natur. Und da müssen wir immer Entscheidungen treffen. Und zwar in jeder Sekunde, in jeder Minute Entscheidungen treffen. Wir müssen uns entscheiden, Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. Und das geht nur durch unseren Geist, nicht im Fleisch. Das Fleisch, dem Fleisch ist alles zu viel. Das Fleisch möchte auf der Couch liegen oder was weiß ich. Aber der Geist, der hat Freude dran, wenn wir Gott begegnen und Gott anbeten dürfen. So, jetzt lasst uns aufstehen. Jetzt ist die Zeit.
Ja, wir hatten geistlichen Austausch letzte Woche und ich lege nur mein Handy mal schnell weg, sonst stört es irgendwann vielleicht. Und Reinhard hatte mich gefragt, eben, ob wir auch was sagen könnten, ob wir das eine oder andere auf dem Herzen hatten, was wir da auch schon besprochen hatten. Und bevor ich anfange, habe ich mir gedacht, habe ich ein paar Bibelverse, die ich eigentlich sehr schön finde und die eigentlich auch eine schöne Einleitung zu dem Thema jetzt sind. Das erste ist, betet ohne Unterlass. Das steht im 1. Thessaloniker 5, Vers 17. Und ich würde die jetzt einfach kurz vorlesen. Der nächste ist, wohl dem, der sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Das ist in Psalm 1. Darf ich ganz kurz beten? Ganz
ja, kurz. Ja, natürlich.
Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich hier sein darf. Ich danke dir für jeden Einzelnen von uns, der hier ist. Und ich bete einfach, dass du mich als Werkzeug benutzt und dass deine Worte sprechen, Vater, dass wir jetzt alle von dir hören dürfen. Und dass nichts aus meinem Mund kommt, was irgendwie selbst erdacht ist, sondern dass du uns leitest, alle zusammen. Amen.
Amen.
Dankeschön. Ja, also hier ist eigentlich die ständige Verbindung gemeint. Es geht jetzt nicht hier darum, dass man einmal sich trifft zum Beten oder irgendwas, sondern hier geht es darum, dass wir ununterbrochen betet ohne Unterlass. Eigentlich ohne Pause sollen wir unser ganzes Leben lang nur beten. Und wohl dem, der sinnt über das Gesetz Tag und Nacht. Also wir dürfen eigentlich auch nicht mehr schlafen. Wir müssen eigentlich, oder selbst in den Träumen, wir müssen ununterbrochen eigentlich über Gottes Wort sinnen und nachdenken. So ist es natürlich nicht gemeint, sondern wir sollen Gottes Angesicht stets vor uns haben, auf seinen Wegen gehen und das immer und nicht nur am Sonntag. Ich habe was gelesen, da hat ein Lehrer erzählt, da hat plötzlich ein kleiner Junge geweint in der Grundschule und hat gesagt, ja, was ist denn los? Und hat er gesagt, ich habe das Gesicht von meiner Mama vergessen. Und hat er gesagt, da hat er ihn heimgeschickt, sollte wirklich einfach nach Hause gehen, seine Mama anschauen und es wiederkommen. Dann ging es ihm gut, der hat alles wieder weitergemacht. Aber so ähnlich ist es mit uns. Wir sollten einfach Gottes Angesicht stets bei uns haben. Auch wenn ich arbeiten gehe, wenn mich einer ärgert, egal was ist, dass ich Gott einfach bei mir habe die ganze Zeit. Und das ist in gewisser Weise Gebet, dass ich die ganze Zeit mit ihm auch Austausch habe. Sag ich, ja, Mensch, das ärgert mich, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, so soll ich nicht reagieren, aber keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Also ich glaube, das ist so, was damit gemeint ist. Und dies führt automatisch zur persönlichen Heiligung, dass wir dann Stück für Stück uns einfach ändern können in Situationen, wo wir vielleicht wissen, das ist nicht so, wie Gott es möchte oder der Heilige Geist uns dann vielleicht erst darauf bringt. Oder der Heilige Geist, oder was? Nochmal. Gott möchte, dass wir, genau. Gott möchte aber auch, dass wir ihn um Dinge bitten. Und das sehen wir auch in der Bibel, da steht, bittet, so wird euch gegeben, in Matthäus 7:7, in der Bergpredigt. Da steht nicht, Gott weiß, was ihr alles braucht oder so, oder er wird euch dieses geben, jenes und nächstes und das passiert nach 2 Jahre Christsein, nach 5 Jahre Christsein, sondern es steht dort, bittet, so wird euch gegeben. Also er möchte gerne, dass wir ihn darum bitten. Und in Lukas 13:25 steht, denn wer da bittet, der nimmt und wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Also es muss von uns schon auch was passieren. Das ist nicht nur eine Seite. Genau, in Lukas 11:11 steht, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er um einen Fisch bittet, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? So denn ihr, die ihr arg seid, könntet euren Kindern gute Gaben geben. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Es geht darum, dass wir einfach zu Gott kommen sollen und bitten sollen. Und was ich jetzt vorhin noch vergessen habe, warum ich eigentlich das Thema auch für mich so wichtig ist, weil ich immer wieder, ja, Gott um Vergebung bitte, eigentlich wie ein kleines Kind, was immer wieder läuft und wieder fällt und wieder läuft und wieder fällt. Und es tut mir eigentlich im Herzen weh manchmal, weil ich weiß, Gott ist da, wie wir vorhin gesungen haben. Er hat so viel Gutes getan. Er ist eigentlich der Einzige, der dem Lob gebührt. Was machen wir? Wir loben vielleicht mal den Kinder, mal den und jenen, machen dieses und jenes. Aber die Zeit für Gott haben wir nicht. Man hat eigentlich immer Zeit. Man muss nur schauen, wofür man sie investiert und was man damit macht. Genau, und hin und wieder sage ich dann auch mal, der Tag war schwer, anstrengend, jetzt brauche ich auch mal eine Stunde für mich, ohne Kinder, ohne irgendwas. Jetzt will ich mal meine Ruhe haben oder man will ein Buch lesen oder mal Fernsehen schauen. Aber ist die Frage, zum einen, ist es richtig oder sollte ich lieber die Zeit Gott geben, dem es wirklich gebührt? Und zum anderen, erholt mich das wirklich viel mehr, als wenn ich jetzt zu Gott komme und mit ihm rede und ihm unter etwas bitte? Und ich muss sagen, ganz oft, dann setze ich mich hin und sage, gut, dann nehme ich jetzt Zeit für Gott. Aber wichtig ist natürlich, dass sich dann auch was bewegt. Also wenn ich schon mich hinsetze, dann bitte ich natürlich. Und dann sage ich so, jetzt überlege ich mal, was ist in meinem Leben noch nicht so, wie das sein sollte. Dann mache ich meine Liste und dann sage ich so, Gott, bitte dafür. Das ist super und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Und für all die Dinge und vielleicht auch für andere Menschen bitte ich, und ich bin ja sehr selbstlos, ich bete für die anderen Leute alle mit. Aber ich bitte eigentlich nur. Vielleicht danke ich dann auch nochmal. Das ist nämlich auch ganz schön, wenn man das mal macht. Wie Gunti vorhin gesagt hat, auch in den Lobpreisliedern oder in den Psalmen kommt am Ende auch der Dank. Das ist ganz, ganz wichtig. Da denke ich dann vielleicht auch noch dran. Entschuldigung, eins ist noch, euer Vater weiß, was ihr bedürfet. Tut mir leid, das ist das erste Mal, das ist ein bisschen durcheinander. Ehe ihr ihn bittet. In Matthäus 6:8, das fand ich auch sehr interessant, weil Gott durchaus weiß, was wir brauchen. Und trotzdem will er, dass wir ihn bitten.
Amen. Ja.
Genau. Und zu dem, was ich vorhin gesagt habe, also ich danke dann vielleicht auch noch, hab gebittet, alles super, aber Gott möchte auch, dass wir auf ihn und den Heiligen Geist hören. Wir haben da einen allwissenden Gott und Vater und wollen gar nichts von ihm wissen. Der weiß alles und wir fragen ihn nicht mal. Wir hören gar nicht zu. Wir bitten und bitten und bitten und bitten vielleicht sogar, dass er uns was sagt, aber hören nicht zu. Ja. Der Heilige Geist lehrt, das steht in Johannes 14:26. Der Heilige Geist spricht, in Apostelgeschichte 13:2. Das zeigt auch wieder, dass es doch eine Person in gewisser Weise ist. Er kann lehren, er kann sprechen. Und eben, wenn er spricht, dann sollten wir vielleicht auch hinhören. Oder dann ist es auch gedacht, dass wir zuhören. Und er wird ja nicht einfach so sprechen, zum Spaß. Und in Jakobus 1, da geht es um die Täter des Wortes. Da haben wir mal von meinem Vater, von Adnan, eine Predigt auch dazu gehört, wo es darum geht, wer das Wort hört und dann auch nicht nur Hörer ist, sondern auch Täter. Aber da sehen wir ebenfalls, dass wir zunächst erstmal hören müssen, um später Täter des Wortes werden zu können. Wenn ich es nicht höre, dann weiß ich ja gar nicht, was ich denn tun soll. Genau, Gott kann zu mir persönlich sprechen oder auch durch sein Wort. Also man kann sagen, man liest in der Bibel, das ist natürlich Gottes Wort und er spricht dadurch zu mir. Aber er kann auch durch den Heiligen Geist direkt zu mir sprechen, dass ich vielleicht das Gefühl habe, ich glaube, Gott hat mir gerade was gesagt. Oder der Heilige Geist möchte jetzt zu mir was sagen. Aber woher weiß ich denn, dass das wirklich der Heilige Geist zu mir spricht? Oder nicht vielleicht der Teufel? Oder irgendwelche eigenen Gedanken, was ich mir mal gewünscht hätte in meiner schönen guten Laune, spüre ich das vielleicht noch mehr? Ich kann es nur prüfen, indem ich es anhand Gottes Wort, also der Bibel, prüfe und es muss mit der Bibel übereinstimmen. Also nur dann kann es auch von Gott sein, weil Gott wird nicht mal so nach rechts sagen und einmal sagt er, ja, es ist richtig und morgen sagt er, es ist falsch. Wenn es übereinstimmt mit dem, was in der Bibel steht, dann weiß ich, es ist von Gott. Die Sache ist allerdings, dafür wiederum muss ich wissen, was in der Bibel steht. Ja, dumm gelaufen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Zeit nehmen, um Gottes Wort kennenzulernen. Ja, vielmehr eigentlich Gott kennenzulernen. Wir können Zeit nehmen zum Beten und alles Mögliche, aber wir sollten uns eigentlich hinsetzen und sagen, ich will jetzt mal lernen, was Gott eigentlich sagt. Ich möchte wissen, was er möchte, damit ich dann auch später weiß, was der Prediger da oben sagt, ist das überhaupt richtig? Ich muss ja auch prüfen. Oder was mir eben der Heilige Geist sagt, ist es der Heilige Geist oder ist das irgendwas anderes? Und in Jakobus 4, Vers 3 steht, ihr bittet und nehmet nicht darum, dass ihr übel bittet, nämlich darin, dass ihr es mit euren Wollüsten verzehrt. Also das heißt im Prinzip, wer bittet, dem wird gegeben, könnte man sagen, wir bitten Gott jetzt um einen neuen Ferrari oder auch kleinere Sachen, einfach um noch zwei weitere Kinder und das Geld, dass wir alles da finanzieren können und vielleicht noch ein Schloss mit einem schönen Garten. Das werden wir nicht bekommen, wenn es nicht Gottes Wille ist. Also er sagt ja ganz klar, weil ihr übel bittet, unsere Wollüste verzehren, nicht Gottes Wille bitten. Also wir müssen schon das bitten, was in Gottes Wille ist. Er wird uns ja nicht irgendwas geben, was uns schlecht tut. Und das fand ich sehr interessant, weil häufig wird nur gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Punkt. Schön. Wir sehen also, dass auch das Bitten nach Gottes Willen, also gemäß seinem Wort, sein soll. Ein praktischer Tipp, der mir dabei hilft, Gott meine Zeit zu schenken, ist jetzt nur, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ich versuche, ich schaffe es auch nicht immer, ich bin immer noch im Wachsen, regelmäßig einfach Zeit einzuplanen, dass ich sage, so, Mittwoch oder wir haben jetzt, weiß nicht, ob ich sagen darf, gesagt, immer wenn die Kinder schlafen, der letzte von uns runterkommt, dann ist eine Zeit, wo wir beten, Bibel lesen, was auch immer. Da kann man sagen, zum Beispiel das Wort der Woche mal zu lesen. Oder andere E-Mails oder was auch immer, was wir sagen, wir wollen jetzt mal die Apostelgeschichte durchlesen oder unsere Lesungen aus den WhatsApp, dass man sagt, so, da nehme ich mir immer die Zeit und lese das und studiere das. Und ich muss sagen, wenn ich das denn dann mal mache, habe ich vielleicht gesagt halbe Stunde oder wir haben gesagt, auch wenn es nur 15 Minuten sind, 10 Minuten reden, 5 Minuten beten, das reicht, meistens wird es über eine Stunde. Weil es doch schön ist. Man merkt, das ist interessant, was sagt Gott mir da? Das ist ja, wow, das interessiert einen, das ist, ja, oder man wird berührt, oder es wird einem doch vom Heiligen Geist was gesagt. Also in der Regel merke ich, es wird doch immer länger, aber das soll keinen abschränken, man kann jederzeit auch nach 10 Minuten aufhören. oder auch beim geistlichen Austausch dabei zu sein. Dann sagt man, gut, an dem Tag ist einfach geistlicher Austausch. Ich fand es sehr schön, letzte Woche hat der Reinhold dann auch irgendwann gesagt, so, jetzt ist 9 Uhr, ich habe mir eigentlich gesagt, bis dahin ist dann auch Schluss, wir wollen kein Überstrapazieren, man muss dann sich auch nicht schlecht fühlen, sagen, so Leute, ich wollte dann eigentlich gehen, sondern bis dahin geht's. Man weiß vorher von wann bis wann und man kann ja danach immer noch weiterlesen, wenn man das möchte. Und hier ist das Schöne, man liest gemeinsam in der Bibel, Also man hat die Gemeinschaft im Heiligen Geist, welche eigentlich immer gut tut. Dann hat man die nicht nur hier, sondern da auch eben unter der Woche mal. Man kommt im Gespräch oft zu neuen Erkenntnissen. Also gerade bei dem geistlichen Austausch sitzen wir zusammen, jeder kann mal was sagen. Natürlich gibt es irgendwas, was vorbereitet ist. Es ist nicht nur, dass wir einfach reden. Aber wenn jemand Fragen hat, der kann die aussprechen. Es wird darüber diskutiert und da kommt man oft zu ganz neuen Erkenntnissen, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat. Und man wächst als Gemeinde. Und das finde ich ganz interessant, das ist mir jetzt eigentlich auch erst die Woche aufgefallen, oder ja, aufgefallen, wenn ich nicht dabei bin und ich komme dann, also wenn ich dabei bin, dann lesen wir gemeinsam in der Bibel, wir erkennen neue Sachen, uns beschäftigen Dinge, vielleicht haben wir irgendwo eine Erkenntnis gewonnen oder andere Dinge, wo ich weiß, der Bernhard sitzt daheim, der grübelt jetzt auch. Wir haben vielleicht keine Lösung, aber wir beten beide dafür und vielleicht ruft er mich mal an oder schickt eine WhatsApp und sagt, du, ich glaube, das ist so und so, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Oder ich war nicht dabei und komme am Sonntag oder vielleicht erst nach 4, 5 Sonntagen mal wieder. Und es ist schön, der Sonntag, aber ja, irgendwie sind alle da, wissen, haben irgendwie die gleichen Gedanken und sind irgendwie eins auch im Geist und sind halt, heißt nicht, dass es jetzt schlecht ist, wenn man nicht jeden Sonntag da ist, aber nur vom Gefühl her, dass man irgendwie, ist man dann doch vernetzter. Weiß nicht, dann ist man so auf einer Wellenlänge, die denkt über dieselben Sachen nach und anders ist man so ein bisschen außen vor in manchen Dingen. Das ist halt, ja, so ist es halt manchmal. Und man hat den Vorteil, dass unsere Lehrer live dabei sind. Also, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier noch geschrieben habe. Nein, ich habe es mir nur notiert. Das ist mir auch aufgefallen und zwar Lehrer, also wir sollen natürlich das Wort studieren und lesen und versuchen zu verstehen, darüber zu beten. Aber das finde ich sehr, sehr erleichternd, dass Gott eigentlich bewusst Lehrer in die Gemeinde gesetzt hat, weil ich nicht alles verstehen muss oder verstehen kann. Ich sitze und wir haben auch nicht alle den gleichen Wissensstand, die gleichen Glaubenserfahrungen. Nicht jeder hat alles gleich schon viel studiert. Deswegen sind die Ältesten in der Regel Leute, die auch sehr viel aus dem Wort Gottes schon studiert haben. Und ich kann hingehen und fragen und das ist gar nicht schlimm. Oder Dinge, manchmal lese ich einen Satz, sage, gut, ich lasse den einfach beiseite und mache weiter. Aber die sind dabei, natürlich auch andere Geschwister, aber die Lehrer aus unserer Gemeinde sind da. Und wir können jederzeit fragen. Und das ist eigentlich sehr erleichternd, dass die dabei sind und helfen können. Genau, das wollte ich eigentlich nur sagen. Und ja, eben zum Abschluss nochmal sagen, das war jetzt ein bisschen am Ende sehr viel über den geistlichen Austausch, aber einfach, weil ich das auch so auf dem Herzen hatte, weil ich das sehr, sehr schön fand. Ja, das war's.
Klasse, ist das nicht schön, Geschwister? Amen. Super, Angelika, danke. Also der Adnan hat mich noch gebeten, Folgendes zu sagen. Er hat ein super Beispiel. Ich glaube, das wird uns alle sofort auf den Punkt bringen. Er sagt, es gibt zwei Extreme. Du hörst nur den Lehrer und studierst aber zu Hause nicht die Bücher. Fällst du durch bei der Prüfung. Oder du sagst, nee, ich brauche jetzt keinen Lehrer mehr, ich kaufe mir alle Bücher. Er sagt immer, du kaufst 150 Bücher für deinen Sohn. Und in die Schule braucht er nicht Lehrer, braucht er auch keinen. Es reicht, wenn er die Bücher liest, der wird auch durchfallen bei der Prüfung. Also ich glaube, wir erkennen, wir brauchen beides. Ihr dürft nicht alles glauben, einfach so, was wir da sagen am Sonntag. Wir sind ja auch nur Menschen. Prüft alles, das Gute behaltet. Und wenn wir was, und wir sagen es ja immer, wir haben es ja nicht erfunden, wir schreiben es ja nur ab. Copyright by Jesus Christ ist ja das Fundament. Und wenn du merkst, wir haben was falsch interpretiert oder falsch verstanden, sag es uns bitte. Ja, das ist ganz wichtig. Also wir brauchen beides. Wir brauchen, dass wir in die Schule gehen und vom Lehrer hören. Und wir brauchen, dass wir im Buch nachlesen und für uns selber weiterarbeiten. Beides ist wichtig. Klasse, ich finde es klasse. Wir werden wahrscheinlich heute ein kleines bisschen überziehen. Wir haben jetzt nur zwei Zeugnisse, aber der Sergio ist ganz barmherzig, wie halt sein Wesen ist. Er ist ganz kurz und prägnant und dann haben wir den Michael noch und dann wollen wir noch miteinander Abendmahl feiern und dann ist Feierabend. Aber wir haben auch ein bisschen später angefangen. Jetzt lasst uns den Sergio begrüßen.
Eigentlich habe ich, glaube ich, die Einordnung wirklich gemacht, weil ich gesagt habe, ja gut, drei Gründe, warum wir mal dann in den geistlichen Austausch sein sollen oder ja, mitmachen sollten. Und ich habe gesagt, ja gut, ich alles, was mir in den Kopf gekommen ist, habe ich denn dann geschrieben. Ne? Aber irgendwie bin ich jetzt dann... Moment, wo bin ich?
Passt schon. Passt ganz genau.
Genau. Ja. Aber die Reihenfolge wollte ich dann jetzt dann anders. Das ist das erste. Moment. Genau, das wollte ich. Das wollte ich als allererstes jetzt dann erwähnen. Und zwar, unser Horizont erweitert sich. Reinhold und Adnan und Clara und Gunti haben auch vorhin gesagt, dass wir dann eben das brauchen. Wir brauchen dann zu wissen, ne, die Bibel dann zu lesen. Wir brauchen auch noch aber die Gemeinschaft und diesen Austausch, damit man irgendwie die Richtung erkennt oder weiß, wie die roten Faden ist. Ne? Aber wir sagen immer, wir brauchen das. Aber warum brauchen wir das? Ne? Eine der Erklärungen ist dann halt, dass wir diesen Horizont wissen müssen. Dass wir wissen müssen, wo fahren wir hin, wo laufen wir hin, wo schwimmen wir hin? Welche Richtung gibt es dann vor? Ne? Man kann auch sagen, ja gut, ich lese dann die Bücher ohne Lehrer und bleib da und ich weiß nicht, in welche Richtung geht. Ich weiß, was meine Richtung ist. Ich gehe dann zu einer Prüfung und falle dann. Was? Und ich habe dann die Prüfung nicht bestanden. Oder ich gehe mit dem Lehrer, der Lehrer hat ihre Lehre oder hat irgendwas anderes. Ich folge das dann halt. Aber eben, das ist eben diesen Horizont zu erkennen. Dieses, wo gehe ich dann hin? Natürlich, wie komme ich hier? Aber diesen beiden Sachen helfen einem, eben das zu erkennen. Ne? Genau, und damit wollte ich eben anfangen. Wie komme ich zu geistlicher Reife? Der Horizont erweitert sich. Der geistliche Austausch definiert einen geistlichen Wechseltransfer und schafft Erfahrungen und sammelt prägende Eindrücke. Ja? Es ist anders, wenn zum Beispiel Reinhold es sagt, ja Leute, ihr muss und darf und könnt oder auch nicht oder wie auch immer. Ja? Kommt vielleicht anders rüber, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Herr Y oder Frau X das auf eine andere Art und Weise sagt. Und das ist eben diesen Austausch. Ne? Das ist das, was ja da stattfindet. Das heißt nicht, dass es richtig oder falsch sein soll. Das heißt das einfach, dass wir uns austauschen und aus diesem Austausch auch irgendwas Gemeinsames dann, ne, konstruieren. Natürlich in der geistlichen Richtung. Genau. Über diese ganz individuelle Erkenntnis kann man sich mit anderen austauschen und noch lange von den erworbenen Erfahrungen zehren. Also wenn ich, zeige ich mal, was richtig lerne, heißt es, dass entweder meine Quelle richtig gut war und das mir ja schon irgendwie, ne, gebrannt hat in meinem Gehirn, oder dass es eher eine prägnante Erinnerung, das dazu ruft. Es gibt Mönche in China, die für eine bestimmte Lehre eine bestimmte Erinnerung hinzuknüpfen. Und zwar, ich sag dir was und dann gebe ich dir eine Ohrfeige. Echt? Ja. Und wenn du schon dann 3 Tage, 5 Tage, 10 Tage vorher sagst, ja gut, wie war das? Kannst du dich erinnern an diesen Ohrfeige? Weißt du ja schon, im Grunde genommen, ah ja, stimmt, das war so und so. Also diese Erfahrung, ne, hat dich dazu gebracht, das zu erinnern oder dich dann daran zu erinnern. Und das sind eben Lernmethoden. Ich will nicht sagen jetzt, dass der Reinhold oder Adnan uns denn jetzt dann klatschen müssen. Oder nee, das will ich nicht damit sagen. Nur diese Prägnanz, diese Erinnerung bringt einiges. Ne? Allein die Tatsache, dass wir im Wohnzimmer sind, dass wir zu Hause sind oder hier in Bayern daheim und ich mit meiner Frau dann da sitze und dann mit anderen, die genauso das gemütlich haben, dann austauschen, das bringt, bringt was. Und das ist diese Erinnerung, die man halt eben hat. Und diese Ideen kommen einfach rein oder versteht man es einfacher, wenn man eben in diese Gemütlichkeit, in dieses Heim dann sich dann befindet. Ja? Da wollte ich dann diese Verknüpfung zwischen diese Ohrfeige oder diese Erlebnis, ne, und eben dann zum Ausdruck bringen. Genau. Wie ich vorhin gesagt habe, wie komme ich zu der geistlichen Reife? Jeder kennt jeden, nicht wie bei einem normalen Gottesdienst, sondern es herrscht eine heimliche, geborgene Atmosphäre, das, was ich vorhin gesagt habe. Und man kann sich aussprechen, für Nöte kann man gemeinsam beten oder betet und Lasten gemeinsam getragen werden. Also man ist ein bisschen locker dabei, da sagt man, ja gut, Herr Y ist immer noch hier dabei in Gottesdienst und ich fühle mich irgendwie ein bisschen nicht so ganz wohl, wenn ich was sage. Eben, da kommt dann zum Beispiel zu diesem geistlichen Austausch und kann man schon das dann, also man fühlt sich heimlich, man fühlt sich dann zu Hause. Genau. Genau, und ich als Beispiel habe ich dann geschrieben, als Petrus im Gefängnis war, betete die Gemeinde ohne aufhören, vorhin zu Gott. Und das steht in der Apostelgeschichte 12,5, so wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne aufhören für ihn zu Gott. In gemeinsam, also als Gruppe. Und eben, das, da kann man sagen, ja gut, die haben sich dann für ihn, die kannten ihn, die wollten ihn und wollten dafür ihn beten. Genau, und zu guter Letzt dann der erste Punkt. Genau, ein Gottesdienstbesuch pro Woche reicht nicht aus, und das wollte ich ja zuletzt erwähnen, weil man betrachtet dies, also Gottesdienstbesuch wie ein, ja, für mich war es auch so, ganz am Anfang, da habe ich gedacht, ja gut, ich gehe mit meinem Vater, mit meinem Papa, mit meiner Mama, und es ist so wie so ein Museumsbesuch oder wie auf dem Zoo, da sind wir ein paar Affen dann dahin, ein paar anderen, und man sieht, wie die dann halt klatschen und so weiter, und dann passt es. Aber irgendwie mit ja, das war, als ich angefangen habe, aber mit der Zeit habe ich dann erkannt, nee, das ist eben doch nicht, das ist eben nicht ein Besuch, es ist nicht ein Gottesdienstbesuch, es ist eben die Gemeinschaft mit den Personen, mit den Menschen, mit dem Heiligen Geist, mit dem, was Gott dann halt erschaffen hat, ne? Genau, und die ersten Christen hatten täglich Hauskreis und letztlich noch mehr. Sie beten nicht nur füreinander, sondern halfen sich gegenseitig auch. Dazu eben, danke Reinhold für die Korrektur, habe ich einen Bibelvers mir ausgesucht, und dann habe ich geschrieben, alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Apostelgeschichte 45. Ja? Also das ist das, worauf ich hinaus will, dass die alle Dinge gemeinsam gemacht haben, dass die dann in dieselbe Richtung gelaufen sind, dass sie wussten, aha, da ist dann, ich will dann nach Südamerika fliegen, oder wir wollen als Gruppe, dann fliegen wir alle, und da kommt nicht eine andere auf die Idee, da, wir schwimmen dahin, die anderen, die wollen dann fliegen, die anderen wollen dann halt laufen, die kennen das eben nicht, und es ist einfacher zu fliegen zum Beispiel, und eben als Gruppe kann man das dann als Ziel definieren, und eben ist das, was ich dann meinen wollte. Apostelgeschichte 2,45 steht aber wieder was anderes, und ja, ich glaube, da werden wir dann mit der Zeit dann schon da drauf eingehen. Genau, und das wollte ich, wo wollte ich noch was sagen? Und zwar, die Bibel allein zu lesen reicht nicht aus. Ein Gottesdienstbesuch reicht auch nicht aus. Man soll praktizieren oder üben, das, was man gelesen hat. Oder man soll austauschen, was man erlebt hat. Mir nützt nicht, wenn ich dann zum Beispiel einen Computer kaufe, wo ich da gar keine Ahnung habe, und lege los. Da komme ich nicht viel weiter. Genauso, wenn ich mir ein Buch über Computer kaufe, lese mal das vor, und was kommt danach dazu? Was kann ich dann damit machen? Ne? Also das Praktische und das Theoretische muss auch noch dann reinkommen. Genau. Das wäre es gewesen.
Sergio, vielen Dank. Ja, klar, Sergio, was wir von dir jetzt gelernt haben, Christsein ist ein Lebensstil, ist nicht irgendwie ein Pflichtprogramm, Sonntag geht man halt zum Gottesdienst und vielleicht machen wir dies oder jenes noch. Nein, Christsein ist ein Lebensstil, ist ein neues Leben. Wir sind neu geschaffen, neu geboren aus Gottes Geist. Wir sind neue Menschen geworden. Von Gott erkauft für ihn. Wenn wir sagen Herr, dann müssen wir verstehen und auch realisieren, er sagt jetzt, was lang geht und nicht mehr ich. Wisst ihr, was sich selbst zu verleugnen, was Jesus meint? Dort, wo sich der Wille Gottes und mein Wille treffen, an diesem Kreuz, an dieser Kreuzung, gebe ich meinen Willen auf, und der Wille Gottes geschieht in mir und durch mich. Das ist Selbstverleugnung, das meint Jesus. Es geht nicht mehr um meinen Willen. Jetzt haben wir den Michael, ihr wisst, ganz speziell, ich habe mit Michael eine Riesenfreude. Warum? weil wir ihn wirklich mitnehmen durften. Wir haben ja Neuformation, wir leben ja im Aufbruch in eine gute Zukunft. Ihr kennt ja unseren Slogan. Und der Michael, den durften wir mitnehmen, diesen Aufbruch. Und es wird mehr und mehr und mehr. Der Michael war wieder mal dabei bei unserer fortschreitenden Offenbarung Richtung Gipfel. Und haben wir uns gestern wieder sehr gut unterhalten, war ein super Austausch. Aber lasst uns den Michael herzlich begrüßen und dass er uns noch sagt, was er erlebt. Michael, sei mutig und sei stark.
Dankeschön. Servus benannt. Bei mir geht es jetzt heute um den Leib Christi. Ja, der Leib Christi. Wir sind der Leib Christi hier, unsere Gemeinde. Und wir sollten jeden Tag darum bitten, dass wir mit dem Heiligen Geist in Verbindung bleiben. Und eine Möglichkeit oder ein wichtiger Baustein dazu ist der geistliche Austausch. Weil jeder von uns ein Glied am Leib Christi ist. Und um es ganz vorweg zu sagen, unser Herr Jesus ist mit Teil, der wichtigste Teil von unserem Leib, nämlich unser Kopf, unser Hirn. Und natürlich haben wir unsere Alpha-Tiere hier, den Reinhold und den Adnan, aber sie sind nicht das Haupt. Sie sind vielleicht das Sprachrohr oder die Zunge, der Mund. Ganz wichtig dabei ist auch, dass der Kopf ist abhängig von unserem Leib. Also Jesus lebt nur durch uns. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Das ist mir auch nach der... Ich habe es gestern ein bisschen schnell runtergeschrieben. Also ganz wichtig ist, dass Jesus ist mit uns Leib und er hat sich mit uns auf eine Stufe in Einheit gebracht. Und das ist mir heute Nacht auch noch so bewusst geworden. Und jeder von uns hat eine Funktion in dem Leib. Es ist jetzt egal, ob man jetzt das Sprachrohr ist, natürlich ist es wichtig, aber es ist auch wichtig, dass es einen Magen gibt, einen Darm, der uns mit Energie versorgt, der das Essen umsetzt in Energie, damit das Hirn wieder funktioniert, weil wenn Jesus keine Nahrung erhält, dann stirbt der Leib, dann fängt die Zunge das Lallen an oder redet dann Schmarrn daher. Ja, wir haben zwei fleißige, vom Heiligen Geist inspirierte Älteste. Und die mit uns, also mit uns den Austausch immer wieder brauchen, um auch zu erkennen, wo sie selber, wo wir stehen, wo die Gemeinde steht. Nur dann können sie uns helfen, geistlich zu wachsen und Gott immer besser kennenzulernen. So, wie geht's jetzt weiter? Ach so. Ja, wie kann das funktionieren? Also ich will ja da nicht hier einen großen Zampano spielen oder da groß ermahnen, aber es ist einfach wichtig, dass wir uns nicht nur einmal am Sonntag für 2-3 Stunden sehen, sondern dass wir, wie vorhin schon gesagt wurde, dass wir permanent ja, mit Jesus in Verbindung bleiben und untereinander als Gemeinde in Verbindung bleiben. Und dazu ist eben eine Möglichkeit unser zweiwöchiger Austausch, wo wir uns, ist es sowieso nicht viel, ja, wo wir uns gegeneinander erbauen über die Heilige Schrift, über Lehre, über unsere WhatsApp-Gruppen, ist auch ganz wichtig. Und also jeder sollte sich immer wieder vom Heiligen Geist inspirieren lassen. Täglich, also egal was er macht. Natürlich ist dann der Alltag da, aber man sollte doch immer wieder hin und wieder, also am Vormittag halt einfach ganz bewusst mit Jesus in Kontakt treten. Oder wenn, ja, also das ist meine Erfahrung. Wir werden uns dann auch immer mehr bewusst, welches Glied wir am Leib sind. Also ich frage mich immer wieder, wo ist meine Funktion am Leib Christi? Vielleicht ist es, ich schreibe hier der Hax, ja, der Fuß, der einfach dasteht und vielleicht gar nicht so viel sagt, aber der einfach dasteht und für das der nachdenkt und
andere mitträgt.
Einfach mit beiden Beinen für die Gemeinde steht. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist es uns schon zeigt, was für Funktionen wir im Leib Christi haben. Dann geht's. Wie können wir mit dem Leib Christi in Verbindung treten? Wir haben ja schon gesagt, einerseits haben wir unsere Lehrer, andererseits gibt es die Bibel und beides gehört zusammen. Und wenn ich zum Beispiel sage, ich rede jetzt von mir, ich habe jetzt keine Zeit zum Bibellesen, dann stimmt das nicht so ganz, weil wie oft lasse ich mich hinreißen, dass ich halt am Abend die Glotze anmache oder jetzt mir bei mir gar nicht, und nicht nur unbedingt, Fernsehen ist ein bisschen weniger geworden, aber das iPhone, kann man Videos anschauen, alles Mögliche. Und hinterher merkt man, dass man seine Zeit eigentlich totgeschlagen hat und man ist frustriert drüber. Und andererseits, wenn man sich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzt, dann wird man mit dem werde ich auch, also ich spreche von mir, ich werde vom Heiligen Geist erfüllt und merke einfach, dass die Zeit nicht umsonst war. Andersherum freut sich nur einer, nämlich der Teufel. Man fällt in Zweifel, vielleicht in kleine Depressionen oder so in die Richtung. So, und dann habe ich jetzt noch zum letzten Gottesdienst etwas anzumerken. Und zwar die Predigt letzten Gottesdienst, die war sehr lange. Und zunächst einmal möchte ich nochmal Reinhard und Adnan danken, dass die beide so fleißig sind, unsere Gottesdienste vorzubereiten. Also das muss man einfach immer wieder sagen, dass sie diese Zeit und die Gaben und alles, was sie dazu haben, dass sie das bekommen. Ich kann natürlich sagen, wieso denen danken. Die haben ja eh den Heiligen Geist. Aber dann danken wir eben Gott und Jesus dafür, dass jetzt diese Gemeinde so weit gediehen ist, wie sie ist. Aber eigentlich wollte ich sagen, jetzt geht es nochmal zu der Predigt. Sie war lang und anspruchsvoll. Und bei mir ist es so, wenn sowas ist, dann spätestens nach 2/3 der Zeit fallen mir die Augen zu. Ein Phänomen, das ich von mir persönlich schon, das kenne ich halt. Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich dieses Phänomen, dass es nicht da bin, wenn ich darum bitte, dass es eben nicht auftritt. Und wie du vorher schon gesagt hast über das Bitten, also wenn wir nicht bitten, dann werden wir auch nicht bekommen. Und Jesus sagt auch, weil ihr nicht bittet, darum habt ihr auch nichts. Sagt er ganz klar. Und ich denke, dass Jesus sehr wohl will, dass wir bitten, dass wir seine Schrift und seine Gedanken kapieren, was er gemeint hat. Und deswegen sind auch so lange Predigten. Man muss einfach bitten, dass wir dabei bleiben. Und dann werden die irgendwelche ablenkenden Gedanken und so weiter, die verschwinden dann. Also ich habe die Erfahrung gemacht. Und wenn man wirklich nicht alles mitbekommen, was hier gesagt wurde, wir haben hinterher die Möglichkeit, dass wir im Netz unsere Gottesdienste nachlesen können. Die Predigten werden ja gleich hinterher ins Netz gestellt und wir können darüber dann nochmal nachdenken, nachlesen. Ja, das war jetzt meine Botschaft und ich danke.
Es ist wichtig für uns zu verstehen, wir wissen aus der Pädagogik, egal wie lang oder wie kurz so ein Referat ist, wir behalten maximal 20%, maximal. Das bedeutet also, wenn wirklich das, du den Eindruck hast, das ist wichtig, muss man es nachbearbeiten. Wir wissen aus der Pädagogik, vier bis fünfmal musst du so eine Botschaft hören, damit du wirklich den Inhalt mitbekommst. Ja, ich finde, es war ein wunderschöner Gottesdienst. Ich hoffe, ihr habt es auch so empfunden. Bevor wir jetzt dann zum Essen gehen, ich darf noch mal erinnern, der Adnan möchte noch kurz über sein Gespräch berichten. Wer Interesse hat, darf gern da bleiben. Lasst uns den abschließenden Segen aussprechen über uns. Und ich möchte es aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, das Gebet des Apostels für die Gläubigen in Kolossae. Interessant ist, dass er immer an die Heiligen schreibt, selbst in Korinth an die Heiligen. Aus Gottes Sicht bist du und ich kein Sünder mehr. Aus Gottes Sicht sind wir Heilige, geheiligt und gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Er schreibt deshalb, hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Erbanteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Liebe Geschwister, einen wunderschönen Sonntag, viel Kraft und Perspektive und Zuversicht und Mut für die neue Woche. Alles Gute, Gottes Segen. Amen. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.